Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Produkthaftung. Die EU diskutiert neue Gesetze für Smart-Home-Systeme. KI-Recht. Verbindliche Regeln sollen autonome Autos rechtssicher fahren lassen. Angriffswelle. Was hinter der Attacke auf 9 deutsche Supercomputer steckt. Funkhalle. In Aachen startet das 5G-Forschungsnetz für Industrieanwendungen und das digitale Logbuch. Schnurzschluss.
Wer haftet eigentlich, wenn ein vermeintlich smartes Türschloss so doof ist und Einbrecher hereinlässt, die dann die Wohnung auf den Kopf stellen und leerräumen? Und wer muss dafür einstehen, wenn ein mit künstlicher Intelligenz begabtes Auto ganz autonom einen Unfall verursacht? Antworten auf derartige Fragen sollten eigentlich die europäische Produkthaftungsrichtlinie und die von ihr abgeleiteten nationalen Regelungen geben. Das aber können sie gar nicht so richtig, stammen sie doch aus den 1980er Jahren, als weder Türschlösser smart noch Autos autonom waren. Deshalb will die EU die Produkthaftung neu regeln. Es könnte der nächste große Wurf nach der Datenschutzgrundverordnung werden, berichtet Achim Killer.
In den Gesetzen zur Produkthaftung der EU-Staaten steht im Wesentlichen drin, dass der Hersteller haftet, wenn durch ein fehlerhaftes Produkt ein Schaden entsteht. In einer digitalisierten Wirtschaft stellen sich da 3 Fragen. Erstens, wer ist der Hersteller? Etwa wenn ein 3D-Drucker zum Einsatz kommt. Der, der druckt und somit etwas herstellt, oder der, der den Drucker hergestellt hat? Zweitens, was ist ein Produkt?
Es ist schon umstritten, inwieweit Software unter den Produktbegriff fällt. Und digitale Dienstleistungen, die immer wichtiger werden, fallen ganz sicher nicht unter den Produktbegriff.
Sagt Professor Christiane Wendehorst von der Uni Wien. Sie ist Mitglied der Expert Group on Liability and New Technologies, die im Auftrag der EU überprüft, inwieweit die europäische Produkthaftungsrichtlinie im Zuge der Digitalisierung eines Updates bedarf, einer Novellierung. Dass dem so ist, ist unumstritten. Ein Gesetz, das ein Produkt ausschließlich als Sache definiert, passt schlecht in eine Ökonomie, die von Softwarekonzernen und Internetdienstleistern geprägt ist. Und es zeigt sich auch an der unbefriedigenden Antwort, die die aktuellen Gesetze auf die dritte Frage geben, die nach den Schäden, die bei einem Produktfehler ausgeglichen werden sollen.
Gehaftet wird nur für Personenschäden und manche Sachschäden. In der digitalen Welt geht es aber ganz häufig um reine Vermögensschäden, etwa durch das Ausspähen von Kennwörtern oder um Schäden an der Privatsphäre.
Verbraucherschützer treten für eine umfassende Produkthaftung ein, Wirtschaftslobbyisten für eine möglichst geringe Erweiterung der gegenwärtigen Regelung. Es geht allerdings nicht nur um Gruppeninteressen, sondern auch um einen einheitlichen europäischen Wirtschaftsraum, sagt Christiane Wendehorst. Die Produkthaftungsrichtlinie gilt EU-weit, daneben gibt es aber auch noch nationale Vorschriften. In Deutschland etwa die Mängelhaftung, in die der Händler genommen wird. Und die Produzentenhaftung, die greift, wenn ein Hersteller schuldhaft gehandelt hat. Delikthaftung nennt das der Jurist. Vor allem die Produzentenhaftung ist in den EU-Staaten sehr unterschiedlich geregelt.
Derzeit besteht nämlich ein Nebeneinander von vollharmonisierter Produkthaftung, wie wir sie im Produkthaftungsgesetz finden, und nicht harmonisierter Deliktshaftung. Dies hat zu einem Fleckenteppich verschiedener Haftungssysteme geführt, sodass es auch im Interesse der europäischen Wirtschaft liegen dürfte, hier ein Level Playing Field herzustellen.
Also ein Plädoyer für eine möglichst umfassende Geltung des Grundsatzes, dass der Hersteller für sein fehlerhaftes Produkt haftet, unabhängig davon, ob ihm ein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden kann oder nicht. Die Blockchain und das Internet der Dinge nennen die Juristen von der Expert Group als beispielhaft für Technologien, die eine Novellierung der Produkthaftung erforderten. Im Internet der Dinge stecken oft fehlerhafte Billigprodukte, die wegen ihrer steigenden Zahl zu einer zunehmenden Gefahr für die Cybersicherheit werden. Und die Blockchain birgt Risiken, weil was in ihr einmal kryptografisch gesichert worden ist, auf unabsehbare Zeit nicht mehr verändert werden kann. Vor allem aber zwinge die künstliche Intelligenz zu einer Neuregelung. Autonome Fahrzeuge und smarte Assistenten stellen eine völlig neue Qualität von Produkt dar. Christiane Wendehorst plädiert denn auch für eine möglichst umfassende Novellierung der Produkthaftungsrichtlinie.
Je mehr wir die Produkthaftungsrichtlinie fit machen für die digitale Welt, umso weniger Bedürfnis haben wir für eine eigene KI-Haftung. Je weniger freilich an der Produkthaftungsrichtlinie geändert wird, desto mehr stellt sich die Frage, ob wir nicht ganz neue Haftungskonzepte brauchen.
Die Europäische Union diskutiert über die Neuregelung der Produkthaftung. Das hat Achim Killer berichtet und mit ihm will ich das Thema noch ein wenig vertiefen. Achim, in welche Richtung läuft denn die Diskussion überhaupt? Eher in die Richtung spezieller Regeln für die künstliche Intelligenz oder werden ganz allgemein die bestehenden Gesetze digitalisiert, also auf den Stand der Technik gebracht?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Das sind ja nicht nur zwei Richtungen, die die Diskussion nehmen kann, sondern das sind auch die beiden Ansätze, mit denen die Thematik tatsächlich angegangen worden ist. Da gibt es KI, da fließen Forschungsmilliarden, damit sind ambitionierte wirtschaftliche Ziele verbunden, Zukunftsmärkte, und dafür braucht es Rechtssicherheit, damit die Investoren die Risiken bepreisen und versichern können. Damit hat sich der Rechtsausschuss des EU-Parlaments befasst und diese Woche einige Überlegungen offiziell vorgestellt. Deutscher Abgeordneter Axel Voss war das. Der sagt, man müsse unterscheiden zwischen hochriskanten KI-Anwendungen und weniger gefährlichen. Bei hochriskanten sollten die Betreiber von entsprechenden Anwendungen haften, unabhängig davon, ob sie sich was zu Schulden haben kommen lassen oder nicht. Das ist ein schönes neues Geschäftsfeld für Haftpflichtversicherer. Und bei Problemen mit nicht so riskanter KI, da geht es nicht um so viel Geld. Da könnte man sich, wenn was passiert, auch schon mal streiten, wer schuld ist und zahlen muss. Und dann ist noch die EU-Kommission. Die schaut regelmäßig nach, ob die bestehende Produkthaftungsrichtlinie richtig angewandt wird in den einzelnen Staaten. Und die hat gesagt, mit der Anwendung passt alles, aber mit der digitalen Realität hat halt die Richtlinie immer weniger zu tun.
Und wieso ist das so? Woher kommt diese Diskrepanz?
Naja, die europäische Produkthaftungsrichtlinie stammt in etwa aus der Zeit, als IBM PC standardisiert hat. Alles, was die Informationsgesellschaft sonst noch ausmacht, ist später gekommen. Das World Wide Web, Handys, selbst Windows. Windows 1.0 wohlgemerkt.
Wie macht sich das denn inhaltlich bemerkbar?
Schon im Gegenstand des Gesetzes, wie es der Jurist formulieren würde. Es geht um Sachen, Dinge, die können irgendwo schlecht befestigt sein, dann fallen sie runter, es entsteht ein Schaden. Und für den muss jemand haften. Elektrizität wird noch ausdrücklich erwähnt. Ist keine Sache, aber großer Schaden kann dadurch entstehen. Das war's dann aber auch. Wenn man versuchen wollte, mit dieser Richtlinie Stand heute die Schäden juristisch in den Griff zu kriegen, die entstehen, wenn eine künstliche Intelligenz durchdreht, müsste man sich wahrscheinlich auf die Fälle beschränken, bei denen es an einem kaputten Grafikprozessor gelegen hat, auf dem das neuronale Netz gelaufen ist.
Andererseits haben Sie ja eben in Ihrem Beitrag auch ausgeführt, dass es noch andere Gesetze gibt, die Verbraucher schützen. Muss es denn unbedingt die Produkthaftung sein? Genügen die anderen nicht?
Also sie reichen keinesfalls aus, um die Schadensregulierung künftiger KI-Anwendungen zu gewährleisten. Das aber ist notwendig, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Wie das Gesetz dann heißt, in dem das geregelt wird, das ist zweitrangig. Andererseits bietet sich das Produkthaftungsgesetz in Deutschland und in Europa ist die Produkthaftungsrichtlinie schon dafür an, weil die sind genau für solche Situationen wie derzeit geschaffen worden. Die Produkte werden immer komplizierter, war damals schon der Fall, in den 80ern, als die Richtlinie in Kraft getreten ist. Die Komponenten werden auf dem Weltmarkt zusammengekauft, viele sind beteiligt, Hersteller, Zulieferer, Lieferanten und Importeure. Und wenn was passiert, will es keiner gewesen sein. Und deshalb braucht der Konsument, der Endverbraucher, einen, an den er sich auf jeden Fall halten kann. Und das ist der Hersteller. Und als Hersteller gilt auch schon, wer nur sein Label auf das ansonsten fertige Produkt klebt. Also der Konsument ist auf jeden Fall geschützt.
Über die Digitalisierung des EU-Produkthaftungsrechts sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation.
kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dass Supercomputer angegriffen werden, das gehört ja zum Alltag in den Höchstleistungsrechenzentren auch unserer Republik. Die Motive für solche Angriffe sind ganz unterschiedlich. Da wollen zum Beispiel Studierende mal austesten, wie weit sie überhaupt kommen. Da lassen Freaks ihre Bitcoins mit Supercomputerhilfe etwas schneller schürfen. Und natürlich gibt es auch so etwas wie Forschungs- oder Industriespionage in den Rechenzentren. Die meisten Angriffe werden automatisch abgewehrt. Hin und wieder mal muss ein Systemadministrator einschreiten. Doch die Situation seit Mittwoch, die ist eine vollständig andere. Angriffe auf 9 Supercomputer in Deutschland, einen in der Schweiz, einen in Großbritannien und vermutlich einen in Spanien, die sind seit Mittwoch bekannt geworden. Was genau ist passiert, Peter Welchering?
Als erster hat Felix von Leitner diese Attacken am Mittwoch, und zwar auf seinem Fefes-Blog, öffentlich gemacht. Felix von Leitner hat berichtet, dass seit letzter Woche Supercomputer offline genommen wurden und aus Jülich sei gemeldet worden, man habe eine Hintertür gefunden. Und dann gab es eben weitere Meldungen. Einige Supercomputerzentren haben die Angriffe dann auch offiziell bestätigt.
Und welche Supercomputer sind betroffen?
Jülich war, wie schon erwähnt, mit gleich 3 Systemen betroffen. Davon ist offiziell 1 unter Wartung. Karlsruhe mit 2 Systemen. Freiburg, Stuttgart. Garching auch mit 1 System, also das bekannte Leibniz-Rechenzentrum und Dresden. Und dann kommen noch hinzu Lausanne und Edinburgh. Die sind beide bestätigt. Eine offizielle Bestätigung für Barcelona, die fehlt noch. Aber Mitarbeiter aus dem dortigen Zentrum haben das inoffiziell eingeräumt. Und außerdem haben polnische Wissenschaftler seit einigen Tagen keinen Zugriff mehr auf ihre Rechnerressourcen in Barcelona.
Offensichtlich ist das also ein groß angelegter Angriff auf die wissenschaftlichen Rechenkapazitäten. Weiß man schon, was da genau abgelaufen ist?
Also klar ist, die Angreifer haben sich Benutzerkonten angelegt in breitem Maßstab. Bisher sind keine Datenabflüsse festgestellt worden. Wie die Angreifer in die Systeme kamen, das wird derzeit untersucht und in erster Linie wird dabei diskutiert, dass Software für die Maschinenanbindung eine Sicherheitslücke hat. Also die Software, die die Höchstleistungsmaschinen mit Standardsystemen verbindet. Aber das ist eine Hypothese erstmal. Eine zweite Hypothese, die geht davon aus, dass über Lücken im Rechtemanagement der Angriff erfolgt sei. Dazu muss man allerdings auch anmerken, solche Höchstleistungsmaschinen sind Sonderanfertigungen. Und da Lücken im Rechtemanagement bei so vielen Maschinen zu finden, also das würde schon einen sehr, sehr großen Aufwand bedeuten.
Gibt es denn Vermutungen über mögliche Täter?
Ja klar, zuhauf. Amerikanische Sicherheitsbehörden mal wieder ganz vorne dabei, die haben sofort die Chinesen im Visier gehabt. Das ist im Augenblick da der Gegner Nummer 1. Und da gehen die US-Behörden davon aus, dass die Angreifer Forschungsdaten rund um die Corona-Forschung stehlen wollten, also Impfstoffstudien und Entwicklung von den Medikamenten. In Europa wird das zurückhaltender beurteilt. Das würde einen solch koordinierten und weiträumigen Angriff wohl nicht rechtfertigen, heißt es da aus Sicherheitskreisen. Denn dann würden doch wohl Rechner angegriffen werden, auf denen konkret diese Projekte laufen. Außerdem haben die Angreifer sehr viel Zeit darauf verwandt, Benutzerkonten anzulegen. Und wer Forschungsdaten stehlen will, der gehe doch rasch rein, holt die Forschungsdaten und ist wieder weg, baut aber in der Regel kein System von Benutzerkonten auf. So lautet eben auch ein Argument. Allerdings gab es auch in der Vergangenheit tatsächlich Industriespionageangriffe, bei denen so ein ganzes System von Benutzerkonten aufgebaut wurde, um eben Forschungsdaten zu erbeuten. Allerdings war das jeweils immer auf ein Rechenzentrum beschränkt.
Peter, es wurde ja auch die Vermutung geäußert, da wolle jemand Bitcoins schürfen und dafür eben die Rechenpower von Supercomputern nutzen.
Ja, sowas ist in der Vergangenheit ja auch schon passiert. Allerdings waren dann auch nur mal einzelne Rechner betroffen. Dieser groß angelegte, koordinierte Angriff, der erfordert sehr viele Ressourcen, das ist sehr teuer. Und das in den Angriff investierte Geld, das kriegt man wohl nicht einfach dadurch wieder rein, indem man so ein paar Bitcoins schürfen lasse. So wird gegen diesen Erklärungsversuch argumentiert.
Lässt sich denn etwas aus der umfassenden Koordinierung der Angriffe ableiten?
Ja, man muss sehen, es waren Benutzerkonten angelegt, sodass die angegriffenen Rechner teilweise im Verbund für äußerst komplexe Rechenaufgaben eingesetzt werden könnten. Etwa Entwicklung von Raketen, Simulationen von Waffensystemen, das wären so die Aufgaben in dieser Preisklasse. Und deshalb wurde ja auch in Sicherheitskreisen die These geäußert, hinter diesen Angriffen stecke ein staatlicher Auftraggeber, und zwar einer ohne große Supercomputerressourcen, der die Rechenpower für ein bestimmtes Projekt eben gerade mal benötige. Aber das sind natürlich alles Hypothesen.
Angriffe auf Supercomputer in ganz Europa, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank. Seit Dienstag hat auch Aachen 1 ein 5G-Mobilfunknetz der neuesten Generation. Doch anders als die ersten installierten 5G-Funkstationen in der Republik gehören die 19 Antennen auf dem Aachener 5G Industry Campus Europe nicht zu einem öffentlichen Mobilfunknetz, sondern sie bilden ein privates Netz über einen Quadratkilometer Freifläche und in 4 Fertigungshallen mit insgesamt 7000 Quadratmeter Fläche, die zum Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie und zum Werkzeugmaschinenlabor der Technischen Hochschule gehören. Denn diese Institute wollen zusammen mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft erforschen, wie 5G tatsächlich in der industriellen Produktion zum Einsatz kommen kann. Den Projektkoordinator Nils König habe ich gefragt, was das Forschungsnetz so besonders macht.
Das Besondere an diesem privaten 5G-Netz ist die Größe und auch die Komplexität der Konfiguration, die wir dort implementiert haben. Wir sprechen hier von 4 verschiedenen Indoor-Netzen. Diese Indoor-Netze kann man sich so vorstellen, man hat eine Maschinenhalle. Die Maschinenhalle ist dann voll mit Maschinen, Robotern, Förderfahrzeugen, dann gibt es eine Produktions-IT und in diese Umgebung bringen wir dann jetzt die 5G-Abdeckung zusätzlich hinein. Dieses entspricht dann einem recht realistischen Abbild der Produktion, wie sie heute oder insbesondere morgen in der Industrie auch umgesetzt werden könnte. Das, was wir hier erforschen, kann dann in der Industrie auch 1:1 dann später umgesetzt werden.
Und was genau soll in diesem Forschungsnetz erforscht werden?
Nun, wir wollen den Einsatz von 5G in verschiedenen Domänen der Produktion erforschen. Das ist zuallererst die Fertigung. Das heißt, es gibt verschiedene Fertigungsfragestellungen, mit denen wir jetzt beschäftigen wollen, aber auch die Fragestellung der Logistik. Das heißt, speziell auch Intralogistik, aber auch Extralogistik, den Warenverkehr innerhalb einer Maschinenhalle, aber auch auf einem Werksgelände zwischen verschiedenen Hallen. Um sich das mal konkret vorzustellen, was wir damit meinen, 5G-basierte kabellose Sensoren, die ich ohne einen Verkabelungsaufwand in eine Maschine einbringen kann, auf ein Werkstück aufbringen kann und die mir dann während der Bearbeitung die Prozessdaten, wie zum Beispiel Schwingungen, Kräfte, zur Verfügung stellt und mir dadurch dann Rückschlüsse auf das Prozessgeschehen eigentlich gibt. Oder aber mobile Robotik zum Beispiel, wo mehrere Roboter miteinander kollaborativ agieren, die natürlich auch dann koordiniert werden müssen, die auch Sicherheitsfunktionen brauchen, wie zum Beispiel ein Notaus, die aber auch dann mit Sensoren zusätzlich ausgestattet sind, um sich an einem Bauteil beispielsweise zu referenzieren. So, und unser Schwerpunkt im Ganzen ist eigentlich die Außennutzung der geringen Latenz, die 5G ermöglicht. Das ist eigentlich der Schwerpunkt und eigentlich so der Enabler für 5G in der Produktion.
Sie haben ja eben beschrieben, dass die Versuche, die Sie machen wollen, vor allen Dingen in simulierten Umgebungen wie in einer Fabrikationshalle stattfinden sollen. Das Netz selbst ist aber ein Netz, was sich über Außenbereiche, Quadratkilometer groß und Innenräume bezieht. Warum macht man diese Unterschiede? Was gibt es da Unterschiedliches zu erforschen?
Ja, zunächst einmal ist zu sagen, dass diese verschiedenen Netze miteinander verbunden sind. Das heißt, das ist sozusagen ein Netz. Ich habe aber trotzdem Areale, wo nur bestimmte Teilnehmer beispielsweise zugelassen sind. Für die Nutzung von Außen- und Indoor-Netz. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel Anwendungen, die man auf größeren Werksgeländen zum Beispiel findet. Also die Förderfahrzeuge, die sich in einer Halle bewegen, aber auch Waren in eine andere Halle bringen. Die verlassen dann eine Halle und damit auch das zugehörige Indoor-Netz, werden dann an das Outdoor-Netz übergeben, um dann wieder in eine andere Halle hineinzufahren und dort wieder von dem anderen Indoor-Netz aufgenommen zu werden. Also dieser Übergang zwischen den einzelnen Netzen, das ist das, was wir hier auch mit abdecken wollen. Und ich denke, dass das auch exemplarisch ist für viele Szenarien, die man auch in der Industrie finden kann.
Gerade bei den 5G-Szenarien geht es nicht nur um die Funktechnologien und die Schwierigkeiten, die eine neue Funktechnologie so mit sich bringt. Sie haben ja gerade zum Beispiel das Handover beschrieben. Es geht bei 5G auch um ganz neue Methoden der Informationsverarbeitung. Ein Stichwort dabei ist Edge Computing, das in der industriellen Produktion sicherlich eine zunehmende Rolle spielen wird. Was gibt es da zu erforschen?
Ja, zum einen bietet 5G natürlich fantastische Möglichkeiten. Also die geringe Latenz ist ja das eine Stichwort. Aber es gehört halt noch mehr dazu, diese Performance auch wirklich zur Wirkung kommen zu lassen, als nur ein leistungsfähiges Mobilfunknetz zu implementieren. Also die Frage ist zum Beispiel, wie schaffe ich es, diese eine Millisekunde Latenz vom Sensor bis zum Server, der dann die Daten empfängt, zu gewährleisten? Und da hängen dann letztendlich eine ganze Zahl von IT-Fragestellungen hinter, aber auch natürlich IT-Sicherheitsfragestellungen. Wie kann ich das Netz so gestalten, dass ich die Latenz tatsächlich bis zum Server bringe und gleichzeitig aber auch die Sicherheitsanforderungen nicht zu gefährden?
Nun ist ja das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie und auch das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH eher im Bereich Maschinenbau unterwegs und weniger im Bereich Kommunikationselektronik. Da frage ich mich, warum brauchen Sie gerade ein 5G-Forschungsnetz und warum machen das nicht zum Beispiel die Ausrüsterfirmen, die ja auch zum Beispiel in Aachen große Forschungslabors haben?
Zum einen ist es natürlich so, dass diese Firmen nicht über die notwendige Produktionsausrüstung verfügen und damit natürlich auch nicht über das Szenario, welches eine hohe Übertragbarkeit für die späteren Endkunden natürlich bietet. Und das haben wir hier in Aachen an den Instituten. Also man kann sagen, dass es im Prinzip voll ausgestattete Institute sind. Und des Weiteren ist ja noch zu beachten, dass die Implementierung der Anwendungen auch noch eine ganze Menge an Entwicklungsarbeit erfordert. Beispielsweise die Entwicklung von Sensoren und der zugehörigen Elektronik, die es so auf dem Markt ja noch nicht gibt. Das heißt, wir wollen hier frühzeitig die Anwendungen ermöglichen und überall da, wo der Markt noch kein Angebot hat, diese Lücke dann im Bereich der Forschung und Entwicklung zu schließen.
Das war Nils König vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie über das 5G-Forschungsnetz in Aachen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48898.
Na, ist dir langweilig im Homeoffice? Was machst du?
Erholungsjob.
Hausarbeit?
Den kannst du doch nicht mehr. Alle unsterblich. Niemand geht aus dem Weg. Sag mal, hast du noch Lötzinn?
Klar, willst du dir da draußen den Weg freibrennen?
Ich repariere meine schöne Nachbarin ihre Mikrowelle.
Du sollst doch Abstand halten, Knacki.
Nun bleib mal locker. Das KI-Pieps-Ding, wo du erst Einschalt- und Einschlafmodus programmieren musst, pieps. Dann Wochentag, ja, Uhrzeit, pieps, pieps, pieps. Mitteleuropäische Sommerzeit und so. Und dann musst du noch auf einer Tabelle finden, was du heiß machen willst.
Aha.
In der Mikrowelle heiß machen, Dicker. Würstchen, Eier und...
Würstchen? Würstchen in der Mikrowelle, Knacki? Die knallen dir sowas von um die Ohren. Deine Eier auch.
Eier und Würstchen erkennt der Bordcomputer. Aber das Ding ist kaputt. Die ganze künstliche Intelligenz zum Teufel. Und jetzt brauche ich Lötzinn.
Warum rufst du denn bei mir an? Gib's doch im Laden.
Gib nur noch Blei frei.
Und?
Bleifrei gibt's nur kalte Lötstellen. Mit Whisker.
Ach, sieht doch nur so aus. Whisker? Prost.
Nix Prost. Whisker sind Schnurrbarthaare, die aus dem Bleifrei-Lötzinn rauswachsen, bis es knallt. Genau so ein leitendes Mini-Haar hat hier den Prozessor gekillt. Peng! Und wer ist wieder schuld? Wer haftet? Das Internetkätzchen mit seinen zu langen Schnurrhärtchen.
Künstliche Obsoleszenz. Die Industrie liebt bleifrei Kätzchen, die schnell mal was kaputt machen.
Mir egal. Hast du nun Lötzinn oder nicht?
Nutzt dir nix. Die Schnurzschluss-Obsoleszenz-Freunde sind ja nicht blöd. Umgehst du die geplante Obsoleszenz mit nur einem Tröpfchen Blei, darfst du deine Küchen-KI nicht weitergeben. In den Verkehr bringen heißt das.
Ein Tröpfchen Blei? Weißt du, was ich mache? Ich schmeiß jetzt die KI-Platinen raus aus der Mikrowelle und löte eine ganz normale Tick-Tack-Tick-Tack-Schaltuhr ein.
Mit Bleilötzinn?
Blödsinn. Wenn Raser im Verkehr bald 42% schneller rasen dürfen als erlaubt, darf ich doch wohl 0,01% Blei in eine Welle löten.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Online-Durchsuchung soll für den Verfassungsschutz verboten bleiben. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Dafür soll der Inlandsgeheimdienst aber verschlüsselte Chats mitlesen dürfen. Das geht aus einem Entwurf für das neue Verfassungsschutzgesetz hervor, über den die Deutsche Presseagentur berichtet. Aus der FDP und von den Grünen kam Kritik an den neuen Befugnissen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Mittelberg, verteidigte sie hingegen. Extremistengruppen nutzten verschlüsselte Dienste wie WhatsApp oder Skype. Telefonüberwachung sei deshalb nicht ausreichend.
Die deutsche Corona-App nimmt langsam Formen an.
SAP und die Telekom haben ihr erstes Konzept Mitte der Woche auf GitHub veröffentlicht. Es baut auf mehreren Protokollen auf. Dazu gehört DP3T, das von Forschern in der Schweiz vorangetrieben wurde und auf eine dezentrale Lösung setzt. Außerdem sei das deutsche Konzept von Protokollen der TCN Coalition inspiriert, die ebenfalls für einen datensparenden Ansatz steht. Spezifikationen von Apple und Google sind ebenfalls eingeflossen.
Sony hat einen Fotochip mit integrierter Bilderkennung präsentiert.
Der Sensor besteht aus einem Pixelchip, der das Bild erfasst, und einem Logikchip, der es verarbeitet. So kann er etwa Gesichter lokalisieren, Kundenbewegungen in Geschäften erfassen oder die Regale in Supermärkten überwachen. Weil diese Funktionen auf dem Chip integriert seien, müssen die Bilder nicht auf eine Cloud übertragen werden, heißt es von Sony.
Bundeskanzlerin Merkel bringt nach dem Bundestagshack Maßnahmen gegen Russland ins Spiel.
Merkel bezeichnete den Hack in einer Fragestunde im Bundestag als unangenehm und ungeheuerlich. Laut Medienberichten haben deutsche Ermittler einen Agenten des russischen Militärgeheimdienstes als Hauptverdächtigen identifiziert. Merkel sagte im Bundestag, sie sei froh, dass die Untersuchungen dazu geführt haben, dass der Generalbundesanwalt eine konkrete Person auf die Fahndungsliste gesetzt habe. Die Bundesregierung behalte sich zudem Maßnahmen gegen Russland vor.
Die USA verschärfen ihre Sanktionen gegen Huawei.
Das Handelsministerium hat die neue Regelung gestern vorgestellt. Sie sieht Lizenzen für Unternehmen vor, die amerikanische Technologie oder Software nutzen, um damit Halbleiterchips herzustellen. Auf diesem Wege wollen die USA die Firmen davon abhalten, Chips für Huawei zu produzieren. Seit einem Jahr benötigen US-Hersteller eine Genehmigung, um Produkte an den chinesischen Netzwerkausrüster zu liefern.
Der Norden Mosambiks soll per Ballons mit Internet versorgt werden.
Der südafrikanische Mobilfunkanbieter Vodacom will so sein 4G-Netz auf zwei nördliche Provinzen des Nachbarlandes Mosambik ausweiten. Dafür hat der Konzern sich mit Googles Schwesterunternehmen Loon zusammengetan. Bei den Ballons handelt es sich im Grunde um in 20 Kilometer Höhe schwebende Mobilfunkanlagen. Die Unternehmen wollen den Betrieb in einigen Monaten starten. Laut Vodacom sei der Norden Mosambiks nur schwer mit Internet zu versorgen. Das liege an den geografischen Gegebenheiten und der dünnen Besiedlung. Zudem haben Islamisten dort in den letzten Monaten immer wieder Telekommunikationsanlagen beschädigt.
Die Polizei warnt vor Zoom-Bombing.
Dabei verschaffen Angreifer sich Zugang zu Videokonferenzen und spähen vertrauliche Informationen aus. Vor dem Hintergrund von immer mehr Videochats wegen der Corona-Krise warnt die Polizei Köln nun eindringlich vor dieser Praxis. Zum Ausmaß des Problems machte die Polizei keine Angaben.
Sternzeit, 16. Mai. Nancy Roman, die erste NASA-Astronomin. Vor 95 Jahren kam in Nashville, Tennessee, Nancy Grace Roman zur Welt. Schon als Kind war sie eine begeisterte Himmelsbeobachterin und trat mit 11 Jahren einem Astronomieverein bei. Doch um die Himmelsforschung zu ihrem Beruf zu machen, musste sie viele Steine aus dem Weg räumen. In der Oberschule wollte Nancy Roman statt eines 5. Jahres Latein lieber ein 2. Schuljahr in Algebra belegen. Ihre Tutorin an der Schule war entsetzt, weil sich dies für eine anständige Frau nicht gehörte. Trotzdem gelang es Nancy Roman, 1949 den Doktorgrad in Astronomie an der Universität von Chicago zu erwerben. Sie bekam eine Stelle beim US Naval Research Lab und wechselte 1959 zur gerade gegründeten NASA. Sie wurde die erste und lange Zeit einzige Frau, die eine Führungsposition in der US-Weltraumbehörde innehatte. 20 Jahre lang war sie die Direktorin für Astronomie und Weltraumforschung. Ohne sie gäbe es das Hubble-Weltraumteleskop nicht. Diese Mission stand in den 70er Jahren mehrfach vor dem Aus. Doch Nancy Roman setzte schließlich den Bau Hubbles durch. Während ihrer gesamten Karriere mühte sich Nancy Roman, die Bedingungen für Frauen in Wissenschaft und Technik zu verbessern. Nach ihrer Pensionierung in den 90er Jahren unterrichtete sie an Grundschulen Astronomie. Weihnachten 2018 ist Nancy Roman im Alter von 93 Jahren gestorben. Ed Wyler, einer ihrer Nachfolger, rühmt sie stets als die Mutter des Hubble-Teleskops.
Allein zu Hause, Homeoffice für immer, darüber wird gleich bei Streitkultur diskutiert. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.